Hallihallo, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Distanz und Gloria. Privet, Stett.
Mit dem Tonfall, den du gerade an den Tag legst, kann man ja nur gute Laune kriegen, nicht wahr? Was denken Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer?
Einschriften bitte natürlich postalisch an Stetts Postfach, was wir nicht bekannt geben werden. Stett, wie geht's dir?
Also ich wirklich tatsächlich, mir geht's heute sehr gut. Heute vormittags ging es mir nicht gut, weil ich gedacht habe, ich kriege das mit dem Studium nicht hin. Dann habe ich als nächstes gedacht, ich kriege das hin, aber ich habe keine Lust drauf. Und dann habe ich mir gedacht, naja, es wird schon und es ist auch jetzt das letzte Semester mit Prüfungen bei mir. Und es sind jetzt auch Fächer, die mich eigentlich interessieren. Und dann heute Nachmittag haben wir kleine Ziegenlämmer gesehen, so zicklein, und jetzt geht es mir hervorragend. Oh. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ähnlich. Ich darf wieder raus. Ich habe die Zeit genutzt, seitdem ich wieder raus darf. Bin ein bisschen spazieren gewesen und habe andere Aktivitäten vollzogen an der frischen Luft. Mir geht's gut. Alles fit wieder in meinem Umkreis. Und ansonsten passt's. Ich habe mich sehr gefreut auf unsere kleine Therapiestunde und ich freue mich sehr, dass du wieder mit mir zusammen hier ein bisschen schwafelst. Ich muss ein bisschen nachholen vom letzten Mal, weil wir so lange gequatscht haben, dass wir nicht mehr dazu kamen. Wir hatten das Mal davor, also in Folge 4, gefragt, wo wir so gehört werden. Das habe ich das letzte Mal gar nicht mehr aufgeklärt. Das möchte ich an der Stelle gerne machen, wenn ich dazu dein Einverständnis bekomme.
Erteilt, bitteschön.
Herrlich. Und zwar erreichten mich Zuschriften natürlich, wie kann es zu dieser Zeit anders sein, zum einen im Homeoffice, des Weiteren beim Joggen, bei der Hausarbeit und im Bett.
Oh, Ja. Interessant.
So sieht das aus.
Schläft man da ein dann, oder?
Ich hoffe nicht. Also doch, vielleicht schon, je nachdem, was wir so erzählen, ob das spannend ist oder weniger spannend.
Manchmal ist es ja auch, also es kann ja auch davon zeugen, dass es was gut ist, wenn man davon einschläft. Ich meine, es gibt ja auch Einschlafmärchen.
Ja, und wenn wir es schaffen, mit unseren Stimmen die Menschen in den Schlaf zu wiegen, dann sind wir die zwei Fragezeichen in Zukunft.
Und mehr gibt es ja auch nicht. Ja, ist ja nicht
das
erlaubt
ist,
mehr.
Das ist, ne? Ist dann so, wie es ist. Genau, wir sind sozusagen die Corona-konformen drei Fragezeichen, nämlich nur zwei. Und das auch mit 1,5 Metern Abstand. Stett, es gibt endlich wieder einen sinnvollen Präsidenten in Amerika. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest. Aber
was? Ist der weg?
Ja, die Orange ist gegangen. Und es erfüllt mich mit Freude. Auch offenbar auch sehr viele Amerikaner. Es ist sehr lustig zu sehen gewesen, dass am Ende ja für den Mann, dessen Name in Amerika wahrscheinlich nicht mehr genannt werden darf, keiner mehr singen wollte von den Prominenten. Und sobald dann Mr. Biden kam, haben sie dann wieder Schlange gestanden, ob das jetzt Katy Perry war oder Jennifer Lopez. Das war sehr erfreulich und auch eine sehr würdige Inauguration, wie das so schön heißt.
Ich muss zugeben, dass ich es gar nicht geschaut habe. Also weder live noch hinterher.
Ja, das Ganze habe ich mir auch nicht gegeben, aber mal so reingeguckt und den Eid von ihm gesehen. Und es war schon sehr bewegend, irgendwie da Kamala Harris zu sehen, so als erste Frau und dann auch noch als People of Color und als Asiatin. Das ist schon, glaube ich, ein Meilenstein für Amerika. Und ab da geht es dann hoffentlich wieder aufwärts.
Was übrigens mir aufgefallen ist, es gab tatsächlich auch noch keinen, in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, wie man das korrekt sagt, jemanden, der halt keine weiße Hautfarbe hat, in Deutschland, also in der richtigen Regierung jetzt, gab es auch noch nicht, ne?
Das stimmt, wobei ich glaube, mittlerweile im Parlament haben wir den einen oder anderen und das ist auch genau. Gut so.
Aber als Bundeskanzler und Präsident zum Beispiel hatten wir es auch noch nicht, muss man sich auch an die eigene Nase fassen, ein Stück weit.
Ja, wobei ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Entwicklung jetzt erst der letzten Jahre. Also so richtig Fahrt aufgenommen hat diese Gleichberechtigungskiste ja irgendwie erst so in den letzten 15, 20 Jahren, was auch dringend notwendig war und eigentlich schon zu spät. Mhm. Und insofern, glaube ich, dauert das auch nicht mehr lange, bis dann man auch in den Positionen die ersten Menschen mit Migrationshintergrund oder anderer Hautfarbe sieht. Und das ist auch sehr erfreulich. Das ist ein Fortschritt. Finde ich.
Auf jeden Fall, na klar.
Es war auf jeden Fall eine sehr würdige Veranstaltung, muss ich sagen. Also natürlich amerikanisch pompös gehalten, aber doch irgendwie sehr würdig. Übrigens gab es zum Wahlkampf bei den Präsidenten in Amerika eine sehr schöne Werbung, ich glaube von einem Autoverleiher, oder war es ein Autoverleiher oder irgendjemand anders, wo stand, wir dürfen, also übertragen jetzt aus dem Kopf zitiert, wir dürfen nicht parteiisch sein, aber wir gönnen es beiden.
Ja, das habe ich tatsächlich auch, habe ich auch schon gesehen, ja, gab es einige damit.
Das fand ich stark.
Aber das hat glaube ich, eine Satire-Show auch gemacht.
Ja.
Wir haben gehört, im Weißen Haus herrscht Corona, wir wünschen beiden viel Glück.
Ja.
Ja, na gut, da gab es ja einige Witze über den Namen auch, das bietet sich ja an, ne?
Ja, das ja. Auf jeden Fall, ist auch auf jeden Fall, hoffentlich trägt der Name zu anderen Wortspielen bei, als bei Trump mit dem Trampeltier und so diesen ganzen Sachen.
Ja.
Möge es helfen. Was ist sonst noch?
Übrigen,
ja?
Ja, erzähl du erst.
Nee, ich wollte eigentlich bloß fragen, was sonst noch so die Woche passiert ist. Wir haben einen Impfstau, einen amtlichen.
Ja.
Was zum Teil an den Impfdosen liegt, aber zumindest mal in Sachsen, das wissen wir aus mal minimal zweiter, wenn nicht sogar erster Hand, gibt es auch einfach nicht genug Ärzte, dass es auch die impfen dürfen, denn dafür braucht man eine gewisse Befähigung. Das ist schon irgendwie spannend, wie da gepennt wurde so in den letzten Monaten, als hätte man nicht gewusst, dass das auf uns zukommt. Ja, du wolltest aber gerade irgendwas erzählen.
Ja, nee, eigentlich wollte ich was fragen. Ich wollte gerade noch sagen, dass mir gesagt wurde, dass du in der Lage bist, sehr gut Überleitungen zu finden. Ich nicht. Deshalb jetzt einfach ganz rabiat eine Frage. sag mal, ich habe gehört, dass Mr. Polas heute umgezogen ist. Wie kommt denn das? Und vor allem, wie war's?
Das ist völlig korrekt. Ja, es ging relativ zügig. Also wir hatten alles ganz gut vorbereitet, obwohl es relativ kurzfristig war. Wie kam das? Also irgendwann war es sowieso mal dran in naher Zukunft. Aus diversen Gründen. Also es hatte jetzt keinen Impact, der jetzt
kein
irgendwie...
Anlass direkt,
kein
Anlass.
Ja, kein anlassbezogenen, der es jetzt irgendwie nötig gemacht hätte. Aber tatsächlich hat die Quarantäne hier gezeigt, dass ich das hinkriege, auch alleine zu wohnen. Und bisher hatte ich ja die WG mit meinem Bruder und der will ja dann auch vielleicht sich mal anderweitig WG-technisch orientieren. Und insofern passte das ganz gut und deswegen habe ich dann gesagt, okay, wenn ich mich jetzt hier einmal eingelebt habe, dann tragen wir meine 7 Sachen hierher und viel mehr war es tatsächlich nicht und haben das heute relativ entspannt über die Bühne gebracht. Also ich habe ja schon bei dem einen oder anderen Umzug mit angefasst, was übrigens immer für beide Seiten finde ich eine sehr undankbare Sache ist, weil irgendwie, also so Umzüge nerven ja grundsätzlich, sowohl den, der umzieht meistens, als auch oft, wenn es schwere Sachen sind, auch die helfen dann irgendwann so ab der dritten, vierten Stunde. Vor allem, wenn dann noch Waschmaschinen übrig sind oder Herde. Aber es muss halt gemacht werden. Und gerade so im studentischen Alter hat man jetzt nicht unbedingt den Bock oder das Kleingeld, das Nötige, sich da jedes Mal ein Unternehmen, geht's jetzt schon so los, ein Unternehmen kommen zu lassen.
Du hast gar nichts getrunken, oder?
Nee, eben nicht. Wahrscheinlich liegt es daran. Sollte ich mal anfangen. Du sitzt ja mit einem Glas Wein da, habe ich gehört.
Ich sitze mit einem Glas Wein da heute, genau.
Weinerei. ja, insofern haben wir das auch relativ, also sehr klein, wir haben das zu dritt innerhalb von, ich glaube, 2-3 Stunden war das gegessen dann am Ende. Und jetzt hocke ich hier in einer fast fertig eingerichteten Bude. Ich frage mich zwar, also ich meine, ich kann es mir erklären, warum das so ist. Wir haben ja das ein oder andere neue Möbelstück bestellt. Das dauert dann jetzt mal schnell 8 bis 12 Wochen. Ich glaube, in der Zeit schnitze ich mir bestimmte Dinge schneller selber.
Aber aus dem Vollen natürlich wird das geschnitzt, ne?
Ja, natürlich.
Auch nur mit dem Messer und ein kleines bisschen Zahnbürste.
Dann muss es noch jemand rundlutschen.
Das kannst du auch selber machen.
Das stimmt, aber die Späne und die Splitter im Mund, das ist furchtbar. Ja, also das dauert halt relativ lange, was natürlich auch verständlich ist, weil ja gerade keiner in die Läden gehen kann, sondern es müssen gerade alle bestellen. Aber ja, da kannst du mir dann demnächst mal ein Möbelstück vorbeibringen, du alter Bote.
Ja, ich war neulich in der Südvorstadt zum ersten Mal und das hat mir auch Spaß gemacht. Und ich
ja, immer Moment, gedacht, aber zum ersten Mal als Paketbote, nicht zum ersten Mal in deinem Leben.
Ja, natürlich, genau, natürlich. Aber es war ein bisschen erschreckend zu sehen, dass alle alles zu hatte. Klar, gut, das wusste ich ja vorher, aber es hat trotzdem pulsiert. in der Südvorstadt. Das ist sehr bemerkenswert gewesen, obwohl da alles zu hatte, die ganzen Kneipen. Es hat dort trotzdem gelebt die ganze Zeit.
Na, was ich krass finde, ist, man merkt irgendwie, das hat so ein bisschen was von Pferden in der Box, die raus wollen, so Rennpferde. Es schart alles so mit den Hufen und wartet auf den Moment, dass es heißt, jetzt dürft ihr wieder raus. Und ich sage dir, in dem Moment bleibe ich drin, weil dann wird es echt voll in der Stadt.
Ja.
Da warte ich mal noch mindestens 3-4 Tage. Das kannst du aber wissen.
Und ich, bevor ich jetzt hier noch ein paar Sachen, Anekdoten von dir abfrage, wollte ich noch eine Sache erzählen, weil wir jetzt gerade dabei sind.
Hm.
Ich bin dort, habe dort ein paar Pakete zum Teeladen bringen müssen und dort auch welche abholen. Und das roch draußen schon gut. Und dann kam ich da rein und ich habe mir überlegt, also bevor ich reinging, eigentlich müsste ich jetzt noch mal ein bisschen Tee mitnehmen. Ich trinke sehr, sehr gerne Tee. Vor allem auch guten und welchen, den du nicht überall kriegst. Früchtetee vor allem, ne, falls du mal was schenken willst oder jemand anders. Ihr wisst jetzt, was ich gerne habe. Und da kam ich dann da rein und da hat es mich so, was von dieser Geruch war so gut. Und das habe ich dann der Verkäuferin auch gesagt. Und, oh, hier riecht's gut. Und sagt, ja, nehmen Sie die Pakete einfach mit auf den Beifahrersitz. Da haben Sie noch was davon. Ja, kann ich natürlich nicht machen. Aber dann bin ich natürlich schwach geworden, habe ich dann Tee gekauft. Oh, das war gut. Und jetzt habe ich ihn gekostet. Habe ich übrigens auch hier daneben stehen. Hervorragend.
Du trinkst Tee und Wein. Das ist ja Frevel.
Nein. Das passt sehr gut zusammen.
Ja, na gut. Aber ja. Weil du es gerade sagst, was mich ja immer total überfordert ist, wenn man, also es gibt ja so diese Läden, wo man so Badezusatz und sowas kaufen kann, wo diese Kugeln so verpackungsfrei, was ja ökologisch sehr sinnvoll ist, aber rumliegt. Aber das gibt so ein übles, also das überfordert mich olfaktorisch so derartig, wenn ich da reingehe. Mir wird so schlecht, wenn ich in diesen Laden gehe, weil es nach allem riecht und das nach allem gleichzeitig. Ich kriege da Kopfschmerzen, ja, und mir wird übel. Das ist wirklich krass.
Zumal das auch unnatürlich Gerüche sind da. Ja. Also das ist natürlich beim Teeladen ein bisschen was anderes. Da ist auch ziemlich viel parfümiert. Also
da läufst du nur Gefahr, dass du
high wirst. Ja, genau. Na gut, lassen wir es mal dabei bewenden. Was ich dich eigentlich schon die ganze Zeit fragen wollte, jetzt komme ich endlich dazu. Ich hatte dich ja mal gefragt, wie so ein Amakord-Jahr abläuft. Ne? Das hast du ja schon mal erzählt.
Ja.
In einer Podcast, ich glaube in der zweiten oder dritten Folge hatten wir das.
Ja.
Was ich aber nicht gefragt habe, ist, wie viele Konzerte ihr eigentlich im Jahr habt, im normalen Jahr. Wie viel das eigentlich sind und wie man da pro Monat sagen kann, so eine Zahl, natürlich wird sich das Monat für Monat auch ein bisschen verändern. Wahrscheinlich habt ihr zu Weihnachten mehr als jetzt im April oder im Mai. Aber das würde mich echt mal interessieren. Ja, wie viele Konzerte sind das pro Jahr?
Das ist eine sehr gute Frage, vor allem in diesem Jahr.
Ja.
Und im letzten. Also prinzipiell schwankt das ein bisschen. Man kann das jetzt wirklich nicht so auf einen Monat runterrechnen, weil halt zum Beispiel Weihnachten ist halt Land unter. Dafür sind meistens erfahrungsgemäß die ersten 1-2 Monate des Jahres immer nicht so viel, weil da einfach alle von Weihnachten noch so satt sind, dass da nicht so wahnsinnig viele Veranstaltungen stattfinden. Aber das sind im Jahr schon irgendwas zwischen 70 und 100, 110. Also je nachdem, wie halt die Auftragslage ist und was wir so machen. Wenn man größere Touren dazwischen hat, dann sind es meistens ein bisschen weniger, weil dann muss man ja auch das Reisen und die Reisetage mit einplanen. Also aufs Jahr verteilt, dann sind es ein bisschen weniger. Aber sonst irgendwas, ja, so zwischen 70 und 110. Also so im Schnitt alle 3 Tage.
Im Schnitt erstens mal alle 3 Tage und zweitens, wenn man zusammenrechnet, dass die Konzerte immer so zwischen 1,5 und 2 Stunden gehen, ne?
Ja.
Kommt das 10 Tage am Stück nur singen?
Ja, aber da, also das merkt man ja nicht als Arbeit.
Live.
Das ist, ja, das stimmt. Live, nicht aus der Konserve. Das merkt man ja nicht als schon, man merkt das schon auf der Stimme, dass man sich angestrengt hat und so, aber mental sind die Konzerte ja immer spätestens so nach den ersten 10, 15 Minuten, wenn man dann drin ist, dann ist man ja wirklich irgendwie in seinem Element und dann macht es ja Spaß und insofern, das merkt man jetzt gar nicht so extrem, beziehungsweise hätte ich die Rechnung jetzt gar nicht aufgemacht, wie viele Stunden das sind, aber stimmt. Was hast du gesagt? 10 Tage im Jahr.
Genau, also wenn man jetzt von 240 Stunden ausgeht, wenn es quasi etwa 110 Konzerte sind, 100 Konzerte,
ja.
Kann man ja vielleicht so sagen, sind noch mal ein paar längere dabei.
Stimmt.
Ja. Dann sind es schon fast 10 Tage. Man kann es auch noch runterrechnen, 240 Stunden, damit kannst du 20 mal, nee, warte mal, ich kann übrigens nicht rechnen, das müssten alle wissen. Ich will ja glücklicherweise auch später nichts mit Zahlen machen.
Ich glaube, du musst noch ein bisschen mehr am Wein trinken, statt.
Du kannst 10 mal nach Japan und zurückfliegen in der Zeit.
Das ist schon krass.
Ja.
Wobei das eigentlich eher für die Länge des Fluges nach Japan spricht, ehrlich gesagt.
Mhm. Oder also, es sind 80 Matthäus-Passionen von Bach.
Das finde ich ist doch eine schöne Größe. 80 Matthäus-Passionen, ja. Da bin ich dabei. Also vielleicht, ja. Vielleicht ist nicht am Stück, aber so grundsätzlich.
Genau.
Ja, nee, das macht schon Spaß, einfach.
Und du hast da auch nie irgendwie, also selten zumindest, stellt sich da das Gefühl bei euch ein oder zumindest bei dir, dass das Arbeit ist beim Auftreten tatsächlich?
Nee, also beim Singen selber tatsächlich eigentlich nie. Das Singen das macht Spaß, das Singen macht frei im Kopf, es macht Spaß, den Leuten irgendwie Freude zu bereiten, zu sehen, wie auch intellektuell mit den Menschen was passiert, die ins Konzert gehen, weil wir versuchen ja Programme so zu bauen, dass sie auch irgendwie intellektuell einen gewissen Anspruch haben. Und es macht extrem glücklich, auch so das Echo hinterher zu hören. Das Einzige, was halt nicht immer in mir so in Kram passt, ist das Fahren oder das Reisen, wenn es halt gerade irgendwie eine Zeit ist, wo ich jetzt nicht so gerne von zu Hause weg bin. Aber ja, also das ist dann das kleinste Übel. Also dann halt doch mal 4-5 Stunden in einem Bus zu sitzen, ist zwar jetzt nicht der Traum, aber das Singen entschädigt im Grunde für viel. Und ich meine, am Ende, wir werden ja auch bezahlt, so ist ja nicht.
Klar, aber ich meine, es ist ja schon was Besonderes, wenn man das so erleben kann, dass das einem nicht so als Arbeit auffällt und man dann trotzdem noch
letztendlich auch als Job macht. Letztendlich ist das ja bei uns wahrscheinlich wie bei dir, wenn du im Cockpit sitzt. Also für dich ist ja das, du nimmst das ja auch nicht als Arbeit wahr. Also jetzt nicht im Sinne von, es ist irgendwie anstrengend oder also, weißt du, mental, du musst dich motivieren, das zu machen, sondern du machst es halt gerne. Und dementsprechend ist auch das Motivationslevel eigentlich immer mindestens bei 95%, wenn nicht höher.
Eigentlich bei 300.
Ja, auch normalerweise, ist das normalerweise so. Schon.
Es gibt auch ganz wenige Piloten tatsächlich, die das nicht gerne machen. Das gibt's, also habe ich noch nicht erlebt. Also ich habe ja auch, durfte auch das ein oder andere Mal im Cockpit schon mitfliegen und da habe ich natürlich dann auch gefragt, wie sieht denn das aus? Langweilt euch das langsam oder würdet ihr mal wieder was anderes machen? Und die sagen, nee, würde ich nicht.
Ja. Stett, du hast ja ähnlich wie ich zig hundert Konzerte auf dem Buckel. Jetzt frage ich mich, was waren immer Dinge, die dich am Konzert genervt haben? Also es gab ja jetzt mal abgesehen von der Musik immer auch mal so äußere Umstände. Wir haben ja auch im Ensemble zusammen gesungen. Fällt dir irgendwas ein, was dich irgendwie immer gestört hat? Also was so auch im Bezug auf irgendwelche Zugriffe von außen dann nach dem Konzert oder so?
Was mich besonders gestört hat, war warten.
Warten, ja. Das.
Ja, vor dem Konzert warten. Wenn da jetzt noch irgendwie, also ich meine jetzt wirklich unmittelbar vor dem Auftritt, wenn das jetzt irgendwie noch 5 bis 10 Minuten vor dem Auftritt waren, du jetzt aber nicht mehr entspannen konntest, die Zeit fand ich nie entspannend, die letzten 5 bis 10 Minuten vor dem Konzert und du dann noch warten musstest und dann ging es auch noch 5 Minuten später los oder sowas, das fand ich immer blöd.
Ja, das hab ich auch immer gehasst. Also wenn's,
ja, das wenn mag du, ich auch jetzt noch nicht.
Man, also das finde ich jetzt mittlerweile eigentlich sogar noch schlimmer als früher als Knabe, da hat es mich nicht so gestört. Aber heute ist es ja so, als Profi singst du dich ja auf den Punkt ein. Das heißt, du versuchst eben genau in dem Moment, wo du dran bist oder wo du auf die Bühne gehst, wenn das jetzt 20 Uhr ist, versuchst du halt so dich einzusingen, dass du 20 Uhr singfähig hinter der Bühne stehst. Und jede Minute, die du dann wartest, sorgt halt dafür, dass die Muskulatur, die aufgewärmt ist, halt wieder abkühlt. Das bedeutet, wenn du dann vielleicht noch in einer kalten Kirche stehst, das ist echt unangenehm oft.
Also auf der Ebene habe ich es tatsächlich noch gar nicht betrachtet, aber das ergibt auch Sinn, ja. Nee, bei mir ist das tatsächlich eine reine, Aufregungsfrage kann man es nicht nennen, aber es ist so eine Anspannungsfrage gewesen, weil es ist ja schon ein Konzert, wenn du da vor vielen hundert Leuten stehst, teilweise Tausenden, einzelnen Tausenden nur, ist es ja doch so, dass man da eine gewisse Anspannung verspürt, selbst wenn man da in diesen 80 Jungs-Gefüge stehst, bist du ja trotzdem einer davon. Und da hast du eine gewisse Anspannung schon. Und wenn die dann quasi noch zu halten ist, das ist wie bei Fußballern auch, das hat ja mal Lukas Podolski in einem Interview mal erzählt, dass das auch das was ist, was ihn am Fußballspiel am meisten nervt. Wenn du da vorher erst noch warten musst, wieder da 5 Minuten, dort 5 Minuten, da 5 Minuten, das ist dann schon für die Anspannung auch nicht schön, meinte er mal.
Ja,
für die Konzentration.
Absolut. Wir müssen bloß die Fußball-desinteressierten Hörer jetzt an der Stelle wieder reinholen.
Ja.
bevor die abschalten. Tatsächlich finde ich das halt auch äußerst problematisch, dieses Warten, also bevor man auf die Bühne geht. Aber Fun Fact, weil du gerade sagst, man ist so nervös, wenn man vor größeren Mengen auf die Bühne geht. Bei mir ist tendenziell sogar eher so, ich bin aufgeregter, wenn das Leute sind, die ich kenne. Also wenn es vielleicht weniger sind, so 40 oder 50, von denen ich aber 25 oder 30 kenne, bin ich oft aufgeregter, als wenn das so eine anonyme Masse von 2.000, 3.000, 4.000 Leuten ist. Da weiß ich nicht, das ist irgendwie nicht so, die kennen mich halt nicht und da habe ich sozusagen die Chance des ersten Eindrucks. Aber da bin ich nicht so aufgeregt. Weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht auch einfach daran, dass die anderen einen halt besser kennen und halt auch bei jeder Runzligkeit auf der Stimme sofort hören, was da los ist. Keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es was damit zu tun hat.
Ich denke, damit hat es was zu tun. Das wirst du sicher bei deiner Bachelorprüfung auch so erlebt haben, weil da ja auch nur Leute waren eigentlich, die du kanntest, ne?
Ja, das war vor allem eine wirklich sehr kleine, feine Runde. Das hatte schon was von Musikerreservata. Also, das waren, ich weiß gar nicht, wie viele durften, ich glaube 10 durften rein, plus die Professoren, die geprüft haben.
Ich war ja da auch da. Oder 20. Ich durfte das ja auch geschätzterweise miterleben. Es glaubst du, also 20 bis 30 waren es, glaube ich, weiß
ja,
nicht
stimmt, genau. 20 waren es, glaube ich. 10, ja. Ja, richtig, 10 interne, 10 HMT interne und 10 HMT externe.
Wahnsinn eigentlich, aber es war schön, dass es möglich war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja ganz lange gar keine Musik live erlebt, weil ich ja auch direkt vorher in Amerika gewesen bin. Und das war eine richtige Wonne. Das war sehr schön.
Oh, damit hast du jetzt aber gerade hier im dunklen Osten, also im dunklen Leipziger Osten, jetzt nicht im dunklen Osten, sondern im dunklen Leipziger Osten nochmal kurz die Sonne aufgehen lassen.
Ja, das ist doch schön.
Ja, wie komme ich denn da jetzt weg?
Du kommst davon nicht weg, deshalb werde ich es jetzt versuchen.
Ja, mach mal.
Oder willst du es?
Nee. Naja, ja, komm du mal.
Ist ja quasi eine Anekdote, ne? Und wo wir gerade bei Anekdoten sind.
Oh Gott, ja. Ja, okay. Die waren heute ein bisschen gewollt, Stett.
Naja, ich bin da nicht so gut wie du. Das, ja, das muss man schon mal sagen. Ne?
Ja, wir kriegen dich schon noch hin hier. Wir kriegen dich hier schon noch hin.
Mal sehen.
Wobei man ja sagen muss, früher bei Fimadur hast du oft sehr, sehr gut moderiert.
Ich kann mich aber auch noch genau an Sachen erinnern, wo ich mich vom Hundertsten ins Tausendstel, vom einen Fettnapf in den anderen Fettnapf und dort wieder verplappert und da verplappert. Und dann stehst du dann da vorne und irgendwann sagst du, ach, wissen Sie was, wir singen jetzt einfach.
Ja, das stimmt. Das sind aber auch immer irgendwie die charmantesten Ansagen, finde ich, weil das wirkt so wunderbar menschlich. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wenn man sich Sachen Wort für Wort aufschreibt, das wird nie gut. Weil dann
das habe ich nie gemacht.
Man will ja nicht ablesen. Und wenn man dann aber kurz rausguckt und dann halt nicht sofort die Stelle wiederfindet und oder einen Satz halt anders beendet, als man aufgeschrieben hat, dann kommt man sofort ins Schlingern. Das hat sich nicht bewährt. Genauso schwierig, finde ich, sind Stichpunkte, weil in dem Moment dann umzudenken, das dauert oft zu lange, bis man dann flüssig einen Satz rauskriegt. Das Beste ist wirklich, wenn man das, was man sagen will, oder anders, wenn man was zu moderieren hat, zum Beispiel jetzt über irgendeinen Komponisten, wenn man einfach Dinge weiß über den und dann einfach die Moderation mehr oder weniger aus der Lameng macht und dann die Fakten, die man halt über den weiß, mal ein, mal zwei, mal drei mit einflechtet, als sich jetzt alles vorher direkt zurechtzulegen. Das geht dann, also beim Festival haben wir es ja oft so, dass wir uns auch bei Sponsoren bedanken müssen, dann muss man sich's natürlich aufschreiben, weil da darf man halt keinen vergessen, das gebietet der Anstand. Aber so grundsätzlich in Konzerten versuche ich mir auch wirklich mittlerweile eher das Wissen anzueignen, dann wirklich frei reden zu können, als mir irgendwelche Dinge aufzuschreiben. Das hat sich irgendwie bei mir nicht bewährt. Das wirkt auch immer unecht.
Das Problem bei mir ist, dass ich dann, das ist ja bei jedem anders, ich vergesse das dann, was ich sagen wollte, was auch wirklich wichtig in manchen Ansagen, wie du schon gesagt hast, ist es wichtig, dass man Dinge sagt, weil sie zum Gelingen des Verständnisses beitragen, weil man manche Stücke ja auch dann besser genießen kann, wenn man mehr verschiedene Informationen über die hat oder über die Komponisten.
Ja, wobei, da würde ich dir ein bisschen, also nicht widersprechen komplett, aber ich würde das ein bisschen relativieren, weil manchmal, gerade wenn man es in so einen sehr intellektuellen Kontext drückt, hilft das der Musik gar nicht unbedingt. Die Musik spricht schon auch viel aus sich heraus, gerade wenn es deutsche Texte sind. Wenn es jetzt natürlich auch irgendwelche Fremdsprachen sind, dann ist es schon immer ganz gut, dem Zuhörer irgendwie eine Geschichte mit an die Hand zu geben. Aber oftmals, also ich sag mal so, wenn man drei Fakten über einen Komponisten, zum Beispiel über Mendelssohn, sich zurechtgelegt hat, was weiß ich, ist in Hamburg geboren, ist nach Leipzig gekommen, hat hier das erste deutschsprachige Konservatorium auf deutschem Boden gegründet und davon nimmt man eben nicht alle drei Fakten, sondern man erzählt halt nur, dass der in Hamburg geboren wurde, dann wird deswegen das Stück, was man von ihm singt, ja nicht weniger gut.
Nee, ich meinte ja andere Informationen, zum Beispiel, wenn du tatsächlich ein eigenes Stück mit drin hast, die Story zu dem Stück zu erzählen, dann kannst du es ganz anders erleben.
Ach so, ja gut.
Einer der Songs ist dieser Clara Song, falls du dich erinnern kannst.
Ja.
Der ist zum Beispiel so einer. Wer den noch nicht kennt, tut mir leid, ist auch nicht auf Spotify, können wir leider auf keine andere Art und Weise empfehlen.
Ha, aber.
Könnt ihr uns ja mal ansprechen.
Jetzt kommt's, weißt du, was ich beim Umzug bei mir zu Hause gefunden habe?
Erzähl mal.
Ich habe noch eine ganze Kiste alte Fimmernur-CDs gefunden.
Nicht wahr.
Die können wir mal verlosen vielleicht hier bei unserem Podcast. Müssen wir uns mal was ausdenken, okay. Was Lustiges.
Ja, müssen wir uns wirklich mal was ausdenken. Müssen wir auch noch mal kurz überlegen. Ja, aber wahrscheinlich ja. Ne? Wir haben die ja auch zu Hunderten verkauft insofern.
Ja, ja.
Hier, wir flexen gerade übrigens, ne? Sollen wir mal lassen.
Was? Okay, wir flexen was? Doch nicht. Weißt du, flexen wäre, wenn wir sagen würden, wir haben keine mehr übrig, weil wir sie alle verkauft haben, die 24.000 Stück, die wir haben pressen lassen. Was natürlich Schwachsinn ist. Es waren keine 24.000. Aber,
es waren 50.000, genau.
Genau. Und davon haben wir aber ja noch 49.750. Also,
ja, richtig.
also Flex war das jetzt nicht.
Na, da hast du auch wieder recht. Also bevor die Zeit irgendwann wieder rum ist,
ja.
Wollte ich das jetzt auch noch gerne fragen. Meine Stimmbildnerin, meine geschätzte Stimmbildnerin, die hat mir immer Metaphern gesagt, wenn man singen übt. Das ist das, was ich dich eigentlich fragen wollte. Wenn man singen lernt, wenn man sich einsingt, wenn man bestimmte Techniken verfeinern möchte. Es ist ja nun mal so, dass man diese Muskeln und Organe, die beim Singen alle dabei sind, es ist wirklich unwahrscheinlich viel, was da alles im Körper beteiligt ist, um einen schönen Ton rauszubringen und dann noch was zu interpretieren. Die kannst du ja nicht einzeln ansteuern. Ja, genauso wie du beim Laufen auch nicht einzelne Dinge ansteuern kannst, das kannst du eben, aber das hast du auch irgendwie gelernt.
Mhm.
Beim Singen ist es aber so, du musst ja irgendwie eine Metapher haben, damit du weißt, wie du deine Muskeln zu verstellen hast. Das muss sich irgendwie wie Ofenrohr zum Beispiel, muss hinten oder wie eine warme Kartoffel im Mund oder wie wenn du das und das Wort sagen würdest, denk da und daran, sei offen, schaff viel Raum, solche Sachen bekommt man da viel gesagt oder der Stimmensitz muss vor dem Kopf sein oder solche Dinge.
Mhm.
Da bekommt ja jeder auch was anderes gesagt und viele verschiedene Sänger sind da ja auch unterschiedlicher Ansicht, was gute Metaphern sind. Aber die Wahrheit ist ja eigentlich, dass es für jeden relativ individuell ist. Und da wollte ich dich fragen, was haben denn dir deine verschiedenen Stimmbildner so mit an die Hand gegeben als für Metaphern oder was hast du selber für welche entwickelt? Das ist ja sehr interessant.
Also grundsätzlich muss man sagen, dass das einerseits stimmt, aber das stimmt nur für, also das ist meine These, das ist nicht wissenschaftlich geprüft, aber das ist so die Wahrnehmung, die ich habe, wenn ich auch andere unterrichte und wenn ich auch von mir selber ausgehe. Also es gibt, glaube ich, zwei Gruppen, grob eingeteilt. Es gibt die, die wirklich mit Metaphern gut klarkommen, zu denen zähle ich nicht, weil das lässt mir persönlich zu viel Spielraum noch im Sinne von, was möglich ist muskulär. Was mir hilft als ehemaligem Leistungssportler ist, wenn ich genau weiß, was ich muskulär zu tun habe, weil ich eben durch das Turnen damals einen ganz gutes Grundkörpergefühl mitgekriegt habe, auch für die Muskulatur. Das heißt, mir hilft es mehr, wenn mir jemand sagt, meinetwegen stell das Gaumensegel auf, stell den Kehlkopf tief. Also wenn es mir wirklich physiologische Anweisungen gibt, das hilft mir persönlich mehr. Es gibt aber eben auch die, was du gerade gesagt hast, die andere Gruppe, die eben sehr viel mit Bildern arbeitet. Ja, und da gibt's, also ich meine, das muss halt jeder ein Stück weit für sich selber rausfinden. Das kann ich natürlich nicht so pauschal sagen, aber so diese, stell dir eine Kuppel vor, in die du reinsingst oder eben, wie du es gesagt hast, eben so dieses Ofenrohr oder hinten so diese heiße Kartoffel im Hals. Das sind so Bilder, die kann man aber halt auch nicht einfach in den Raum stellen und dann funktioniert das, sondern das ist ja immer mit einem gewissen physiologischen Grund verbunden, warum das gerade benutzt wird, das Bild. Und wie man am Ende, also beim Lehren ist es zumindest bei mir so gewesen, wenn so wie ich gelehrt wurde, es gibt ein Problem, das musst du analysieren als Lehrer und dann brauchst du einen pädagogischen Ansatz, wie du das Problem löst. Und dann ist halt die Frage, womit kann der Schüler am besten arbeiten? Arbeitet er besser mit Bildern? Also hilft es ihm eher, wenn ich sage, denk an die heiße Kartoffel, um jetzt mal beim konkreten Beispiel zu bleiben. Oder hilft es ihm eher, wie in meinem Fall, wenn er sagt, stell das Gaumensegel weit und stell den Kehlkopf tief. Das ist im Wesentlichen, beschreibt das im Grunde dasselbe, aber einmal eben von einem physiologischen Ansatz her und einmal eher von einem bildlichen Ansatz her. Und ich glaube, diese zwei Typen gibt es ganz grob und das muss halt jeder, glaube ich, am Anfang ein bisschen für sich selber rausfinden. Ich hatte am Anfang einen Stimmbildner, der sehr bildorientiert mit mir gearbeitet hat, was, glaube ich, als Kind auch gar nicht so schlimm ist. Also das war auch viel mit, wir laufen jetzt im Kreis und wir heben die Knie beim Laufen. Also es ist sehr, sehr spielerisch gewesen, was, glaube ich, für Kinder ganz gut ist. Aber dann später als Männerstimme, wo es dann eben auch, gerade wenn man einen Tenor singt, auf Feinheiten ankommt, weil man darf ja nicht vergessen, als Tenor bewegst du dich im Grunde permanent in einer höheren Grundlage, als du eigentlich sprichst. Also ich singe im Prinzip permanent über meiner normalen Sprechstimme. Das bedeutet, es sind auch ganz andere Spannungen, die ich körperlich ausgleichen muss, die ich vom Hals wegnehmen muss, die ich auf meinen Körper ziehen muss. Und das heißt, da muss ich einfach wesentlich feiner arbeiten, als ich es vielleicht als Knabe intuitiv mit der Stimme noch umgehe. Das ist ja auch so, dass Kinder physiologisch am Anfang relativ sauber schreien, wenn man möchte. Also da funktioniert das Zwerchfell noch so, wie es funktionieren soll. Das geht dann alles später ein bisschen verloren. Die Atmung funktioniert auch noch ein bisschen anders. Und das sich wieder anzueignen, ist halt vor allem dann nach oder in der Pubertät und dann nach der Pubertät, wo dann eben auch der Grundstein gelegt wird für eben zum Beispiel eine gesunde Singstimme oder eben für ein Gesangsstudium. Das ist dann halt entscheidend, da wirklich auch sauber zu arbeiten und im Detail zu arbeiten. Und da ist halt dann das davon abhängig, zu welcher dieser beiden Grundgruppen man gehört. So zumindest meine Erfahrung. Das war ein langer Monolog.
Ja, aber es ist sehr interessant gewesen, weil du hast dich ja damit auch mal befasst. Deine Bachelorarbeit ging ja auch darum, nicht wahr?
Jein. Also meine Bachelorarbeit befasste sich eher mit der Frage, wie das mit dem Fachwechsel ist. Also ob jeder Mann sozusagen theoretisch in der Lage wäre, Tenor zu singen, physiologisch gesehen. Also sagen wir mal, jeder Mann, der jetzt nicht ein sibirischer Bass ist. Also wenn du schon auf einem großen D sprichst, dann ist klar, dass du jetzt eher selten ein Heldentenor wirst.
Verstehe, ja.
Aber also befasste sich eher damit.
Aber du kennst dich aber damit aus, das ist das, und was ich meinte, und du hast auch da eigene Erfahrungen. Die sich im Übrigen mit meinen Decken. Ich bin auch nicht jemand, der nur mit Bildern zurechtkommt. An manchen Stellen brauche ich dann tatsächlich auch die muskuläre Anweisung. Da gab es nämlich mal einen Vortrag von unserem geschätzten Professor von der HNO-Klinik in Leipzig.
Mhm. Professor Dr. Michael Fuchs.
Genau.
Aha.
Und der hat das erklärt, wie das mit dem Atmen und dem Singen funktioniert und was tatsächlich körperlich gesehen die sogenannte Stütze ist, von der viele sprechen. Und seitdem ich das gehört und verstanden habe, fiel es mir sehr viel leichter, damit umzugehen. Ja, das ist ein Beispiel dafür, dass das beides wichtig ist.
Um jetzt noch ein bisschen nerdiger in den Talk reinzugehen, Stütze ist ja so ein relativ schwieriges Wort. Das klingt immer so nach Kraft und es klingt so nach, als ob es was Starres wäre. Viel schöner finde ich dafür das englische Wort, das ist nämlich Support, also das Helfen. Und das ist es auch eigentlich eher, also zumindest empfinde ich es, weil Stütze ist nichts Statisches. Das ist jetzt kein verkrampftes Anspannen von irgendwas, sondern das ist immer eine Dynamik im Körper, die man hat. Aber was ich bei Michael Fuchs, liebe Grüße, total faszinierend finde, ist, der hat uns ja doch das ein oder andere Konzert schon gerettet. Also man glaubt es vielleicht nicht, aber auch beim Singen ist es so wie beim Fußball, dass man ab und zu mal fit gespritzt werden kann und muss. Also zum Beispiel, also ich meine, wenn es jetzt eine akute Kehlkopfentzündung ist, wo einfach kein Ton mehr kommt, dann wird es schwierig. Aber auch da gibt es Mittel und Wege, das mal für 2 Stunden wieder herzustellen. Und also das ein oder andere Konzert hat der Kollege uns damit gerettet, tatsächlich. Also ich meine natürlich immer hinterher dann mit einer längeren Rekonvaleszenzzeit. Also da gibt es dann auch immer den Spruch, aber dafür hältst du dann morgen mal einen Schnabel. Das muss dann halt mal eingehalten werden. Aber der Mann rettet Sängerleben regelmäßig.
Das habe ich schon gehört öfter mal, ja. Sag mal, letzte Frage zu den ganzen Übungen. Gibt es irgendwelche, die du nicht machen kannst?
Übungen, die ich nicht machen kann.
Was ich damit meine, ist, dass meine Stimmbildnerin eine gewisse Übung, die sie mit allen anderen Schülern gemacht hat, nicht mit mir machen konnte. Ich habe es glücklicherweise vergessen, welches war.
Aber woran
lag das? Ach ja, ich weiß nicht wieder, was es war. Es war eine Sprechübung.
Ja.
Und das ging deshalb nicht, weil ich immer lachen musste. Immer. Ich konnte die Übung nicht machen. Das war nicht möglich. Und hast du da auch irgendwas derartiges? Na gut, selbst wirst du die ja wahrscheinlich nicht machen, aber
nee, nicht
kannst du
dich
da erinnern?
Eigentlich nicht mehr. Also ich meine, das Schöne an dem Studium, was ich gemacht habe, ich habe ja Gesang studiert in Leipzig, ist, du hast erstens mal einen gewissen Anteil Schauspiel auch mit drin, weil es ja ein Opernstudium ist. was schon dafür sorgt, dass du ein gewisses Maß an Enthemmung erfährst, weil es kann ja auch sein, du musst, keine Ahnung, in irgendeiner Oper mal nackt über die Bühne rennen, dann kannst du ja auch nicht sagen, oh nein, das mache ich nicht. Also ich meine, das würde ich mir immer gut begründen lassen vom Regisseur, warum ich das jetzt machen soll, das mache ich jetzt nicht, weil der das sehen will. Aber das, also das bedeutet, du hast schon mal eine gewisse Grundhaltung oder du nimmst eine gewisse Grundhaltung ein, die sagt, okay, es sieht halt einfach manches komisch aus und manches ist halt bekloppt, das gehört aber halt dazu. Sprecherziehung war zum Beispiel so ein Fach, das habe ich total gehasst am Anfang, also so das erste Jahr, die ersten anderthalb Jahre, weil ich das total albern fand. Also du hast gesprochen und halt auch so komisch artikuliert und dann machst du so ganz komische Übungen, ja. Also wo du dir halt wirklich auch vorkommst und du merkst bei der Übung, wie dumm du aussiehst. Und es lässt sich nicht vermeiden. Ich meine, es ist ja Frontalunterricht, das heißt, du bist sowieso nur zu zweit in dem Raum. Aber es war trotzdem, ich habe mich da irgendwie nie so wohl gefühlt. Und irgendwann habe ich aber verstanden, okay, das hat einen physiologischen Grund, warum ich das mache. Und ab dem Moment habe ich den Unterricht sehr zu schätzen gewusst, weil ich gemerkt habe, okay, der hilft mir beim Singen, der hilft mir beim Reden. Ich merke, also ich hatte früher immer das Problem, dass wenn ich länger gesprochen habe, wurde die Stimme halt schnell erschöpft und heiser, weil ich halt nicht richtig gesprochen habe. Und das hat sich dann aber über den Sprecherziehungsunterricht so mehr oder weniger erledigt. Das heißt, du hattest auch sichtbar einen Effekt davon. Und das hat natürlich auch beflügelt. Aber so, dass ich Übungen jetzt gar nicht mehr machen kann. Also manchmal ist es halt so, dass mein Gesangsprofessor auch heute noch Übungen relativ lang fasst und die dann beim ersten Mal richtig nachsingen zu wollen, das ist dann manchmal ein bisschen Glück. Wobei ich mich, glaube ich, noch ein bisschen besser anstelle als manch anderer. Aber da kommt dann gerne mal der Spruch, na, ist der Tenor wieder in der Stunde. Also für alle, die sich da jetzt nicht so auskennen, der Tenor ist die vokale Bratsche.
Mit Schal.
Ja, die vokale Bratsche mit Schal. Brennt aber auch nicht so gut. Und insofern sorgt man da immer mal für ein bisschen Schadenfreude. Nee, aber so Übungen, die ich gar nicht machen kann. Ich meine, man entwickelt natürlich auch über die Jahre ein Gefühl dafür, was funktioniert und was die Stimme braucht, um warm zu werden und was für Übungen man braucht, um technische Defizite irgendwie auch so ein Stück weit auszumerzen. Es gibt aber ein Gedicht, mit dem ich mich immer einspreche zum Beispiel, bevor ich anfange zu singen. Also das hast du jetzt nicht gefragt, aber ich erzähle es dir trotzdem. Vielleicht interessiert es ja jemanden da draußen. Wenn ich zum Beispiel 9.30 Uhr Gottesdienst habe und Solo singen muss, dann beginnt mein Tag meistens 6 Uhr mit dem Wecken. Dann werde ich erstmal wach. Dann beginne ich so ein paar körperliche Übungen, Aufbauübungen zu machen und beginne erstmal zu atmen. Das klingt jetzt total komisch, aber eben den Atem genau so zu setzen, wie er beim Singen sein muss, nämlich, wie wir es vorhin kurz angerissen haben, körperbezogen. Dann fange ich erst an, mich einzusprechen. Und das mache ich immer mit demselben Gedicht von Heinz Erhardt, nämlich mit der Made. Hinter eines Baumes Rinde sitzt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte, diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made: Liebes Kind, ich sehe gerade, drüben gibt es frischen Kohl, den ich hole. So lebt denn wohl. Halt, noch eins, denk, was geschah, geh nicht aus, denk an Papa. Also sprach sie und entwich. Made Junior aber schlich hinterdrein, und das war schlecht, denn schon kam ein bunter Specht und verschlang die kleine fade Made ohne Gnade, schade. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. Mit diesem Gedicht spreche ich mich eigentlich immer ein. Und dann gibt es so 2-3 Übungen, um die Stimme wach zu klopfen. Und dann geht das meistens schon. Also viel mehr brauchst du dann oft auch gar nicht. Wichtig ist halt, dass man dem Körper früh Zeit gibt, um wach zu werden erstmal. Und nicht direkt anfängt zu singen, sobald man aufgestanden ist.
Das habe ich auch schon mal gehört, dass man auch nicht gleich mit hohen Tönen anfangen soll, sondern lieber erstmal mit tiefen.
Ja, es ist ja Leistungssport letztendlich, nichts anderes. Also auch wenn wir nicht die großen Muskelgruppen bewegen, sondern tendenziell eher sehr kleine, aber du kannst mal einen Sprinter sagen, der gerade aus dem Bett steigt, lauf mal draußen 50 Meter, der zeigt dir einen Vogel, weil das halt muskulär völliger Quatsch ist. Und genauso ist es beim Singen am Ende auch.
Verstehe, ja, das ergibt Sinn.
Also, aber, und da komme ich mir halt immer relativ, relativ doof vor, hoppla, weil ich das tatsächlich mit Korken mache. Ich spreche mich mit Korken ein. Also so diese alte Schauspielergeschichte.
Du hast die Korken im Mund, oder?
Ja, Korken zwischen den Zähnen und dann sprechen. Das ist auch die effizienteste Art, sich einen Dialekt abzutrainieren.
Tatsache?
Also, so habe ich es festgestellt, ja.
Kennst du auch eine effiziente Art, ihn sich wieder anzutrainieren?
Nö, nein. Das Ding ist, zurück geht's immer. Muskulär schlaff kannst du als Sachse immer sein. Das ist kein Problem. Aber halt zu wissen, welche Muskelgruppen man anspannen muss, damit man eben nicht so extrem sechselt, ist dann eben auch nicht ganz schlecht. Zumindest wenn man auf der Bühne steht. Das ist es bei dir im Cockpit. Aber ich fände es eigentlich sogar sehr charmant, wenn du später im Cockpit aber mal so richtig auf Sächsisch da durch die Gegend schallern würdest.
Selbstverständlich. Wenn der Flug nach Leipzig geht, da wird er selbstverständlich gesagt, so, meine Damen und Herren, wir sind jetzt in Kürze da können wir dann endlich heime gehen. Ne? Wer hier jetzt noch irgendwelche Fragen hat, unser liebes Personal wird es schon um sich kümmern. Ne?
Das will ich unbedingt mindestens einmal hören, und zwar live, Stett. Wobei wir ja den Deal haben, Stett und ich haben ja den Deal, wenn ich irgendwann mal mit einem Privatjet irgendwo hinfliegen müssen sollte, ist das richtig? Ich weiß es nicht.
Ja.
Dann stehst sowieso nur du bereit. Du bist der einzige Mensch, der mich im Privatjet fliegen darf.
Das ist eine große Ehre. Gleichwohl, wir beide wissen, dass das ziemlich viele behördliche Schwierigkeiten bringt, aber möglich ist.
Gleichwohl,
also
wir beide
nicht
hinterher,
sondern vorher.
Gleichwohl, wir beide wissen, dass das mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nicht dazu kommen wird.
Das ist nicht gegeben, nicht unbedingt klar.
Ja, also.
Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie sich die nächste Zeit so entwickelt. Ne? Das kann man nicht vorher sagen.
Ja, na klar. Also wenn unser Podcast hier so richtig durch die Decke geht und erst erfolgreichster in Leipzig und dann erfolgreichster der Welt wird, dann ist das völlig klar, dass wir dann am Ende nur noch mit Privatjet unterwegs sind. Aber dann kaufe ich mir den gleich. Dann lasse ich mir den nicht nur schicken, sondern dann sacke ich den ein. Ist doch völlig logisch.
Ja, wahrscheinlich ja.
Du wolltest aber vorhin noch eine andere Frage stellen. Du wolltest eine Überleitung zu Anekdoten schaffen, und das haben wir jetzt komplett vergessen.
Naja, diese Anekdote haben wir jetzt quasi uns gegenseitig schon erzählt. Ich habe mir das hier so aufgeschrieben, Anekdoten, womit. Und dann war hier irgendwelche kryptischen Zeichen, und dann hinten stand Metaphern.
Ja, siehst du, ja. Wenn man sich einmal was aufschreibt.
Ja.
Und wenn man aber sagen muss, also immer kurz bevor wir auf Rec drücken, sprechen wir dann doch einen Satz zumindest vorher mal, um zu wissen, was man heute mal nicht erzählt. Und ich habe Stett vorher gesagt, und es stimmt auch, er hat mich ein bisschen überfallen diese Woche, das ist der bisher am unvorbereitetsten stattfindende Podcast von Distanz und Gloria. Aber ich
habe dich heute erst gefragt, ne, ob wir das. Nee, gestern
Abend. Gestern Abend. Aber ja. Ich finde trotzdem, also mir macht es sehr viel Spaß. Wir sollten das öfter so machen.
Sollten wir, ja. Wir können ja mal hören. Ich hoffe, das war jetzt auch nicht für manche langweilig, dadurch, dass wir auch ein bisschen uns in Themen hin und her gehangelt haben. Wie gesagt, es sagt uns jederzeit Bescheid, wenn euch irgendwas nervt. Ob wir es berücksichtigen, ist dann unsere Sache. Aber wenn wir es nicht wissen. Dann können wir es auch nicht berücksichtigen.
Ich glaube, ja. Das Einzige, was die Leute nervt, ist, dass du jedes Mal fragst, was die Leute nervt.
Tut mir leid, ich bin serviceorientiert.
Ja, das ist so der Vorausblick in deinen späteren Beruf.
Auch im aktuellen.
Weil ein Stück weit bin ich ja auch Dienstleister, aber nicht über eine bestimmte Grenze hinaus.
Genau. Und zumal ich auch noch sagen muss, es hat mir ein sehr guter Freund von mir, hat mir neulich noch gesagt, dass ich das mal lernen muss, ein kleines bisschen zu trennen, dienstlich und privat. Wobei ich jetzt allerdings hier auch nicht weiß, ob das dienstlich oder privat ist, muss ich sagen.
Stett, du hast ein Glas Wein neben dir, also ist das natürlich selbstverständlich dienstlich.
Natürlich. Hast du auch wieder recht, na klar.
Ja, ich hätte noch eine Empfehlung tatsächlich, die habe ich mir aufgeschrieben, das ist aber auch mit das Einzige, was auf meiner Liste dieses Mal prangt. Ach nee, halt, stopp, da ist noch was, ich habe noch was gefunden.
Drei Dinge.
Da steht noch
drei
was.
Drei Dinge hast du noch nicht gemacht.
Genau, drei Dinge, die du gerne isst, Stett, feier.
Viel, oft
und reichlich.
Und gut, ja. Naja, also ich esse sehr, sehr gerne. Ich muss es zugeben, ich esse sehr, sehr gerne mal ein schönes Rumpsteak. Das kann man aber nur sehr selten essen. Erstens, weil es teuer ist, und zweitens, weil ich es dann auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann, dass es jedes Mal halt dann auch ein totes Stück Tier ist. Ne? Das muss man noch mit dazu sagen. Und deshalb will ich das auch nicht so oft haben. Was ich auch noch sehr gerne esse, ist viel Knoblauch. Ja.
Das geht ja auch mit dem Rumpsteak
alles, was
oft gut
viel
zusammen.
Knoblauch hat. Ja. Und was es heute gab. Heute gab es nämlich Kartoffeln mit richtig gutem Quark.
So richtig mit Zwiebeln und Kräutern und frischen?
Knoblauch, genau, frischen Kräutern. Genau, sowas esse ich sehr, sehr gerne. Es ist bei mir kaum zu sagen, was mein Leibgericht ist. Ich esse grundsätzlich sehr gerne. Das ist manchmal ein Problem. Ne? Kennen wir ja.
Das, also
wie sieht es bei dir
das
aus?
Das gerne essen stimmt. Aber das ist echt schwierig, weil ich kann mich da gar nicht so festlegen. Das ist bei mir auch immer so ein bisschen Gemütslagen abhängig. Also,
und Stimmlagen abhängig auch.
Das ja? Auch, ja. Also grundsätzlich, Knoblauch hilft auf jeden Fall oft, Dinge zu verbessern. Ich habe zum Beispiel vorhin gerade eine Dosensuppe gemacht. Das ist jetzt nicht das, was ich als Favoritenessen bezeichnen würde. Aber
nach dem Umzug ist das schon okay.
Bei so einer Dosentomatensuppe hilft auf jeden Fall so ein bisschen Knoblauch aus der Tube. Und so ein bisschen Pfeffer und so ein bisschen Basilikum hilft da schon sehr viel. Aber sonst, boah, ja, also mit einer guten Pasta kriegt man mich meistens ganz gut. Aber ich bin echt, also ich bin halt grundsätzlich nicht so picky. Also ich esse eigentlich wirklich viel und auch gern. Also ich esse vieles und auch grundsätzlich gern. Jetzt nicht unbedingt immer viel, aber.
Auch das?
Auch mal, ja. Manchmal auch zu viel.
Aber weniger
zum Beispiel, als früher. Ja. Zum Beispiel beim Griechen. Ich weiß nicht, wo da genau die Korrelation ist, aber immer beim Griechen esse ich zu viel. Ich weiß nicht, ob das auch anderen Menschen so geht, aber ich habe das Gefühl, das passiert mir sonst bei Restaurants nicht, aber immer beim Griechen. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Ich kann es dir auch nicht sagen. Vielleicht sind die Portionen größer?
Vielleicht. Vielleicht fleischlastiger, wer weiß. Keine Ahnung.
Damit können wir ja quasi, die Frage können wir ja offen lassen. Ja. Vielleicht weiß das jemand.
Vielleicht weiß das jemand. Leute, warum isst man beim Griechen mehr? Oder warum isst man beim Griechen immer zu viel? Wer das weiß, ne? Ihr wisst's.
Ja, und so weiter.
Dann komme ich mal zur Empfehlung, was?
Ja, gerne.
Und zwar möchte ich euch eine Instagram-Seite ans Herz legen. Die ist relativ neu und beinhaltet, glaube ich, zu 50% einen Freund von mir. Die heißt Musicolo Stories. Findet ihr, wie es dann geschrieben wird, auch in den Shownotes. Und zwar haben die sich, das sind, glaube ich, Musikwissenschaftler, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, die oft doch als trocken verschriene Musikwissenschaft ein bisschen aufzupeppen. Die haben nämlich Anekdoten bzw. Bestimmte Zoten zu diversen Komponisten auf ihren Seiten, die sie immer veröffentlichen. Da kann man mal vorbeischauen. Und wenn ihr dann einmal bei Instagram seid und da vorbeischaut, bei Musicolo Stories, dann könnt ihr natürlich auch direkt bei Distanz und Gloria mit vorbeigucken. Stett, du hattest übrigens natürlich recht, was den Otter angeht. Das hatte ich schon korrigiert bei uns in der Story, in der Distanz und Gloria Story. Du warst natürlich richtig. Das
war der Fischotter, ne?
Es ist der Fischotter.
Ja, das ist nicht oft so, aber da hatte ich halt ausnahmsweise doch mal recht.
Aber am Ende ist es ja so, Otter bleibt Otter.
Otter bleibt Otter.
Ja, hast du noch irgendwas zu sagen?
Naja, vielleicht, was unser Folgentitel wird, war.
Ach richtig, stimmt. Stett hat nämlich, bevor er mich angeschrieben hat und gesagt hat, hier können wir dann und dann aufnehmen, hat er schon einen Folgentitel präsentiert und ich möchte jetzt wissen, warum.
Die Folgentitel sind ja immer so aus eigentlich sind die ja aus den Folgen rausgegriffen, über worüber wir so reden. Ja. Einfach mal so eine Passage, so wie letztes Mal, da haben wir ganz kurz nur über Bach gesprochen, aber das war dann trotzdem der Folgentitel.
Ja.
Dieses Mal ist es ein bisschen konstruiert, tut mir leid, aber ich sag's mal so, ich wurde neulich beleidigt.
Was?
Ja.
Wieso das?
Ich wurde beleidigt mit, du bist ein Standbild. Von einer geschätzten Freundin von uns beiden, die wir kennen, beide gut kennen, auch eine Sängerin, auch im Vokalensemble.
Ah ja.
Und ja, wir haben gerade geskypt und nebenbei also Karten gespielt, also virtuell natürlich. Und die Internetverbindung ging halt nicht und sie schrieb mir dann, sie schrieb mir dann halt, du bist ein Standbild. Er meinte das natürlich nicht so, aber ich habe mir gedacht, das ist der beste Diss, den ich seit langem bekommen habe, der kreativste, den könnte man eigentlich so einsetzen.
Ja, denn,
also wäre man auch sonst so nicht drauf gekommen, aber mir hat das irgendwie gefallen.
Dann kürzen wir
das in Zukunft öfter mal zu Leuten sagen.
Dann kürzen wir das aber richtig zu einer quasi Beleidigung und nennen die Folge Du Standbild.
Ja, das ist eigentlich nicht schlecht, das kann man wirklich mal zu jemandem sagen im Straßenverkehr.
Ja.
Nicht sagen Sie. Schloch, sondern einfach mal sagen.
Du elendes Standbild.
Ja, genau.
Aber was ich auch schön fand.
Macht doch gleich viel mehr Spaß.
Ja, genau. Was ich aber auch schön fand, weil du da so ein bisschen auf diese Skype und auch, wie sagt man, hier Zoom-Videokonferenzen anspielst. Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, auf irgendeiner Comedy- oder Satire-Seite, dass es immer so ein bisschen was von Science hat, diese Konferenzen. Das ist immer so, ja, kannst du uns hören? Bist du da? Kannst du uns hören? Sprich zu uns. Bist du da? Ich finde, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass da ein Stück Wahrheit mit dabei ist. Fand ich
Aber ich kenne das Wort Seance nicht. Tut mir leid, das muss mir erst
noch
so erklären.
Das sind so diese Ringelpiez-Kreise, wo Kerzen in der Mitte stehen, wo man versucht, Kontakt zu Menschen im Jenseits aufzunehmen.
Ach so, okay.
Ja.
Verstehe.
Gut, dann sind wir eigentlich mit allem durch diese Woche,
Stimmt, ja.
hä? Das ist ja Wahnsinn. Und wir haben, also
Und
also ich glaube, es war sehr abwechslungsreich diesmal, ne?
ja, es ging diesmal ein bisschen mehr um Musik, was ja aber auch okay ist, weil es letztes Mal relativ viel ums Fliegen ging.
Ja.
Und da sind wir wieder unser Motto quasi, dass wir das nicht vorbereiten und es eben so kommt, wie es kommt, gerecht geworden, würde ich sagen.
Ja,
Und
erwarte
trotzdem.
nichts, und genau das bekommt ihr bei Distanz und Gloria auch.
Genau.
In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, wenn ihr uns dann am Montag hört. Und dann sagt Stett natürlich wie immer:
Alles Gute.
Tschüss.